Guten Morgen. Ich möchte auch mit einem Gebet anfangen, was uns Paulus aufgeschrieben hat. Es steht in Epheser 3, Vers 19. Paulus betet, oder er sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Er betet darum, dass wir seine Liebe verstehen. Das ist auch mein Gebet heute Morgen, dass wir seine Liebe verstehen, dass wir ihn verstehen. Und alles, was jetzt schon war, was wir im Gottesdienst gemacht haben, führt uns eigentlich genau in die Situation, in der sich heute mein Bibeltext befindet. Der Text, den ich heute ausgewählt habe, das ist ein Text, den ein Mann geschrieben hat, der in dieser Haltung, die ich gerade schon vorgelesen habe, im Gebet auf Gott zugeht. Ein Mann darum bittet, Gottes Nähe sucht und darum bittet, Herr, zeig mir, wer du bist. Ich weiß eigentlich nicht, wer du bist. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir zeigst, wer du bist, wie du bist, dass du mich liebst und was du möchtest. Ich brauche dich. Das ist seine Haltung. Dieser Mann geht so auf Gott zu. Und das Erstaunliche an dieser Person, das ist quasi derjenige, der den Text geschrieben hat, das Erstaunliche ist, dass ich davon ausgehen würde, dass es eigentlich ein Mensch ist, der Gott richtig gut kennt. Es ist jemand von seinen Jüngern, von Jesu Jüngern, der von Anfang an dabei war. Es ist jemand, der alle Wunder gesehen hat, die Jesus getan hat. Es ist jemand, der alles gehört hat, was Jesus gesagt hat. Und ich vermute, der hat viel mehr gesehen und viel mehr gehört, als uns in der Bibel überliefert ist. Und trotzdem geht dieser Mensch so auf Jesus zu und betet in dieser Haltung und sagt, ich weiß nicht, wer du bist, ich brauche dich, ich bin darauf angewiesen, dass du mir zu verstehen gibst, wie du liebst oder wie du mich siehst oder wie du die Dinge wahrnimmst, die mir passieren, ich brauche das. Das ist seine Haltung, das ist auch die Haltung, mit der Dietrich Bonhoeffer gebetet hat. Es ist im Grunde das gleiche Gebet und der Mensch, um den es mir heute geht, ist Johannes, ist einer der vertrautesten Jünger und der schreibt ja mehrere Texte in der Bibel. Mir geht es heute um einen ganz kleinen Text aus dem Buch der Offenbarung und das, was Johannes dort macht, ist eigentlich, er betet, er geht in dieser Haltung auf Jesus zu und er bekommt geschenkt, was er bittet. Also Jesus zeigt ihm tatsächlich, wie er denkt, wie er liebt, wie er die Dinge einsortiert, er darf es sehen. Und ich glaube, immer wenn wir erkennen dürfen, wie Gott ist oder wenn wir erleben dürfen, dass er uns anspricht, immer wenn wir Bibeltexte lesen und merken, oh ja, das hat mit meinem Leben zu tun, dann ist es Gnade, weil Gott auf uns zugeht und weil er sich mitteilen möchte. Johannes geht in der Haltung auf ihn zu. Ich wünsche uns diese Haltung, dass wir so an Bibeltexte rangehen oder in den Gottesdienst gehen, dass wir darauf warten, dass er uns entgegenkommt. Aber Jesus möchte das auch. Er möchte sich zu erkennen geben. Und das wird deutlich in dem Text, den ich euch heute vorlesen muss. Er möchte. Der Text steht in Offenbarung 7. Es geht eigentlich um 5 Verse. Aber ich möchte euch mal vorlesen, was davor steht, damit ihr wisst, in welchem Rahmen das Ganze passiert. Der eigentliche Predigttext ist ab Vers 13, der steht schon dran. Und ich lese euch jetzt mal vor, was kurz vorher passiert. Und im Grunde haben wir das Gleiche heute Morgen schon gemacht. Da steht ab Vers 9, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, und das schreibt Johannes, der erkennen darf. Aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesen Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Das ist der Raum, der jetzt aufgeht. Und im Grunde stehen wir in diesem Raum, wir stehen vor seinem Thron. Wir haben heute Morgen gesungen, wir haben angebetet. Und jetzt möchte ich in diese 5 kleinen Verse rangehen. Es beginnt damit, ihr könnt es lesen, dass einer der Ältesten sich Johannes zuwendet und ihn anspricht. Also Johannes erlebt, dass aus der Gegenwart Gottes jemand auf ihn zukommt, dass da jemand kommt und ihm erklärt. Gott tut diesen Schritt auf ihn zu und gibt ihm zu erkennen, gibt sich zu erkennen. Da steht im ersten Vers, in Vers 13, einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Und Johannes sagt, sag du es mir, mein Herr. Erwiderte ich, du weißt es. Das ist die Haltung, die Johannes einnimmt. Er darf quasi sehen, was in Gottes Wirklichkeit tatsächlich geschieht. Er wird mit hineingenommen in diese Anbetung. Er gehört ja eigentlich dazu. Und dann kommt jemand und erklärt ihm. Und dann sagt der Herr, ich möchte verstehen, ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, wie du bist. Erklär es mir. Und diese Haltung, die wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir so ehrlich sind und sagen, Gott, eigentlich kenne ich dich nicht. Ich ordne dich ein, ich kenne Bibeltexte, ich habe mein Leben lang vielleicht schon von dir gehört, aber eigentlich kenne ich dich nicht, du musst es mir erklären. Ich bin darauf angewiesen, dass du deine Meinung sagst zu dem, was mir passiert. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir den Willen zeigst, dass du mir das erklärst. Ich brauche dich. Das ist die Haltung, um die es heute geht. Die Offenbarung, ihr wisst das vielleicht, fängt so an, Offenbarung 1, Vers 1, da steht, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gesagt ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Also das Allerschönste, es geht noch gar nicht um den Text, das Allerschönste ist, dass Gott Interesse daran hat, dass du verstehst. Gott möchte, dass du ihn erkennst. Er wird initiativ und geht auf dich zu. Er möchte, dass du verstehst. Deswegen die Offenbarung, deswegen dieser kleine Bibeltext, ist schon das Allerwichtigste. Wenn Gott von sich aus nicht auf uns zukommen würde, wüssten wir nichts. Dann wären wir völlig verloren. Aber Gott hat Interesse daran, dass du ihn verstehst, dass du seine Liebe verstehst. Darum ging es in meinem ersten Bibelvers. Er möchte, dass du verstehst, wie er empfindet, wie er ist, was du ihm bedeutest. Darum geht es. Und Johannes sagt, Herr, erkläre mir bitte, was hier passiert, nur du weißt es. Also er nimmt diese Haltung ein, demütig, eröffnet die Hände und ist bereit zu hören und zu empfangen. Das möchte ich, dass wir diese Haltung einnehmen und ich wünsche uns, dass wir das können. Gott ist bereit, sich zu erklären. Und jetzt eine Frage an euch. Habt ihr gemerkt, was Gott als erstes erklärt? Worum geht es Gott in dem Text? Was sagt er als erstes? Jetzt würden die Kinder wahrscheinlich dazwischen rufen. Johannes darf quasi vor Gottes Thron stehen. Da sind lauter Engel. Da geht es um das Weltgeschehen und das, was Gott ihm erklären möchte. Seht ihr, was Gott ihm erklären möchte? Alles, was Gott die ganze Zeit vor Augen hat, sind die Menschen. Die Menschen in den weißen Gewändern. Darüber möchte er mit Johannes sprechen. Das ist sein Herzensanliegen. Das ist das Wichtigste, was Gott ihm sagen möchte. Wer sind diese Menschen in den weißen Gewändern? Woher kommen sie? Wer sind sie? Der Vers, der da steht, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Also das, was Gott als erstes vor Augen hat, sind die Menschen. Das bist du. Und er sagt, die sind durch diese größte Bedrängnis gegangen. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt deine Bedrängnis. Er hat verstanden, wie es ihnen geht. Gott fängt an zu erzählen, was er sieht, wenn er Menschen sieht. Gott fängt an zu erzählen und zu erklären, was er sieht, wenn er dich anschaut. Er sagt, ich habe verstanden, wie es dir geht. Ich kenne deine Bedrängnis. Aber da steht auch, sie sind hindurchgegangen. Und darum geht es mir jetzt gleich. Warum sagt Gott, sie sind hindurchgegangen? Es geht um die Menschen in den weißen Gewändern. Und der Älteste erklärt Johannes, warum die weiße Gewänder anhaben und warum Jesus sagt, diese größte Bedrängnis, die ist vorbei, die sind da durchgegangen. Und er erklärt, ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist die Erklärung dafür, warum die weiße Gewänder haben. In Johannes 1, Vers 7 bis 9 ist wieder ein Text, den Johannes schreibt, wieder etwas, was Johannes kennen durfte. Da steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von Unrecht, das wir begangen haben. Diese Menschen sind im Blut des Lammes gereinigt worden. Und ich muss da wahrscheinlich gar nicht viel zu erklären. Ihr wisst, was da gemeint ist. Da geht es um das, was am Kreuz passiert ist. Und Gott sagt, ich habe Menschen im Blick, die sind gereinigt, weil ich habe das alles schon für die gemacht. Ich habe mit meinem Blut bezahlt, ich bin ans Kreuz gegangen. Deswegen dürfen diese Leute jetzt vor mir stehen in weißen Gewändern. Ich habe das gemacht. Ich habe sie gereinigt, es geht um das Lamm. Jesus ist das Lamm, es ist sein Blut, was er vergossen hat. Und wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, dass Jesus für dich gestorben ist, wenn du ihm einfach glaubst, dass er das, was er am Kreuz gemacht hat, für dich getan hat, dann gehörst du zu den Menschen in den weißen Gewändern. Dann sieht Gott dein Leben und er sagt, das Größte, die größte Schwierigkeit in deinem Leben ist vorbei, weil jetzt bist du gereinigt, jetzt gehörst du zu mir. Jetzt stehst du hier in meiner Gegenwart vor meinem Thron. So sehe ich dich und ich habe dich im Blick. Es geht mir die ganze Zeit um dich. Und Gott möchte, dass du das verstehst. Er könnte alles erklären. Er könnte erklären, wie er die Welt gemacht hat und so. Und warum? Ich habe so viele Fragen an Gott, aber er sagt, mir geht es um dich. Ich möchte erklären, wie es zwischen dir und mir aussieht. Und da ist alles gut. Ich habe bezahlt. Ich habe mit meinem Blut bezahlt. Ich habe das Kostbarste gegeben, was ich hatte, weil du mir wertvoller warst. Ich habe für dich bezahlt. Das mit den weißen Gewändern ist euch vielleicht auch klar, warum da weiße Gewänder steht. Man kann, wenn man die biblischen Texte anschaut, weiße Gewänder immer mit Festkleidung beschreiben. Das kann man austauschen, den Begriff weiße Gewänder oder Festkleidung. Auch Leute in einer Königsfamilie haben weiße Gewänder getragen oder Festkleidung, das ist das gleiche Wort. Oder Menschen, die man ehren wollte, die haben so besondere Kleidung anbekommen, das sind weiße Gewänder. Oder ein Hochzeitskleid, das ist das gleiche Bild, es ist immer das gleiche, was da steht. Und diese Kleidung wird in der Bibel auch immer wieder als Kleider des Heils oder Kleider der Gerechtigkeit bezeichnet. Das heißt, Gott sagt, ich habe für dich bezahlt, es ist alles vorbei. Wenn du das glaubst, wenn du das einfach nimmst, wenn du das annimmst und mir glaubst, dass ich dich liebe, wenn du meiner Liebe glaubst zu dir, dann schenke ich dir das, dann gebe ich dir dieses weiße Gewand und du darfst hier vor mir stehen, ich schenke dir das. Wie Gästen, die zu einer Hochzeit kommen in Israel, die bekommen immer so ein Gewand geschenkt und du darfst es einfach annehmen. Das wird in Offenbarung 3, Vers 4 nochmal deutlicher erklärt, da steht, über diese Menschen, die das annehmen, sie werden einmal in weiße Festgewänder im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Das ist sein Urteil. Also Menschen, die ihm einfach seine Liebe glauben und sich beschenken lassen, die sagt, die sind es wert, hier in meiner Nähe zu sein. Und mir geht es darum, dass wir verstehen, dass es nicht erst irgendwas ist, was später kommt, sondern jetzt in Hebräer, falsch, in 2. Korinther 2 schreibt Paulus, dass es jetzt schon ein Zustand ist, in dem wir jetzt leben. Da schreibt er, weil wir mit Christus verbunden sind. Das ist das Kriterium. Weil wir in die Beziehung mit ihm hineingetreten sind, weil wir seine Liebe erkannt und angenommen haben, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist. Weil wir mit ihm verbunden sind. Versteht, es ist jetzt. Weil wir mit ihm verbunden sind, weil wir angenommen haben, dass er uns liebt, lässt er uns mitziehen in seinem Triumphzug. Er ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt. Und er wird da einmal für alle sichtbar als König und Herrscher stehen. Aber er hat jetzt schon gesiegt und er ist jetzt schon da. Und wir dürfen jetzt schon in seiner Gegenwart leben. Hier im Gottesdienst, vor seinem Thron stehen und singen. Wir dürfen jetzt schon in seiner Nähe sein. Wir haben jetzt schon in seinen Augen diese weißen Gewänder an. Und er sagt, du bist es wert, ich will dich hier an der Seite haben. Da möchte ich dich haben. Du bist es mir wert. Das ist mein Hauptanliegen, über das ich mit dir sprechen möchte. Über meine Beziehung zu dir. Du bist es mir wert. Johannes darf noch was erkennen über die Menschen da in den weißen Gewändern. Und das vertieft, was ich gerade schon gesagt habe. Da steht, darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Darum, weil er das gemacht hat. Darum, weil er dich angesehen hat und deine Situation verstanden hat, weil er weiß, wie es dir geht. Darum, weil er dich da nicht lassen wollte, hat er dich reingewaschen und in seine Nähe gezogen. Darum, weil er dich an seiner Seite haben möchte. Darum, und es ist schon passiert, das hat er gemacht. Und wenn du das glaubst, dann lass dir dieses Gewand einfach schenken. Sie stehen jetzt in seiner Gegenwart und leben Tag und Nacht in seiner Nähe. Dieses Dienen, was da beschrieben wird, ist ein unglaublich schönes Wort. Es gibt für Dienen in der Bibel ganz viele verschiedene griechische Wörter, die immer ein bisschen eine andere Bedeutung haben. Das griechische Wort, was hier steht, ich kann es nicht aussprechen, deswegen lasse ich es einfach, bedeutet im Grunde, es drückt die Haltung aus, die Jesus hat. Jesus kommt und sagt, ich gebe mich ganz in das rein, was Gott will. Gott darf mit meinem Leben tun, was er möchte. Ich gebe mich ganz rein und stelle mich unter euer Leben. Und ich sterbe für euch. Ich gebe mich ganz rein, damit ihr mir ganz gehört. Und wenn wir darauf antworten und sagen, okay, Herr, ich nehme an, dass du dich ganz gegeben hast. Ich gebe mein Leben genauso in deine Hände. Dein Wille geschehe. Ich möchte, dass deine Name groß wird, dass deine Ehre groß wird. Das ist dieses Dienen. Wenn ich mich so hingebe, dann sagt er, dann gehörst du dazu. Dann rede ich von dir. Dann bist du derjenige, der hier in meiner Gegenwart steht. Ja. Jetzt haben wir geklärt, woher wir kommen. Es war schwer, hat Gott gesagt. Ich habe es verstanden. Aber ich habe dich gesehen. Ja. Ich habe die Strafe getragen. Ich habe es gesehen und habe es geklärt. Es ist vorbei. Und es ist geklärt, du hast weiße Gewänder an, du stehst jetzt in meiner Gegenwart und Tag und Nacht, das heißt immer, ja, bist immer in meiner Gegenwart, weil ich dich für wertvoll halte. Ja, das ist geklärt, ja, das steht da schon und da müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen, weil es ist erledigt. Aber nicht, weil wir irgendwas tun, sondern weil er alles gemacht hat, wir dürfen einfach empfangen. In Hebräer 4, Vers 16 steht, wir wollen also mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja? Also nicht erst dann, sondern jetzt. Wir dürfen jetzt in dieser Haltung, weil er alles getan hat, aufrecht, weil wir es ihm wert sind, in seine Gegenwart treten und ihn um alles bitten und er will es einfach geben. Ja? Also merkt ihr, es geht immer um den Raum in Gottes Gegenwart, um seinen Thronsaal. Wir stehen da in seiner Nähe. Und er möchte uns sogar an seiner Seite haben. Und wenn wir da auf ihn zukommen, mit Zuversicht, heißt mit erhobenem Haupt, wir dürfen aufrecht zu ihm kommen. Da ist nichts mehr zwischen uns. Er hat es vergeben. Wir dürfen aufrecht zu ihm kommen und ihn einfach alles bitten und uns beschenken lassen. Und dann, wenn wir kommen, ist alles still, weil er zuhören möchte, was du sagst. Weil du bist dann sein Hauptaugenmerk. Immer, du bist es immer. Du bist immer sein Hauptanliegen. Alle anderen müssen schweigen, wenn du sprichst. Weil er hören möchte, was dich betrifft. Und er weiß es schon, er kennt deine Bedrängnis und er möchte das lösen. Und jetzt ging es um unsere Identität. Wo kommen wir her? Wir wissen, wo wir herkommen. Wer sind wir jetzt? Wir stehen in seiner Gegenwart, weil er alles für uns getan hat, weil er bezahlt hat. Wir können wieder in seine Gegenwart kommen. Und jetzt verändert sich der Text ein bisschen. Es geht immer noch um uns. Gott hat immer noch uns im Blick. Aber jetzt sagt er, was er für uns sein möchte. Also er setzt noch was drauf. Er sagt nicht nur, ich sehe dich, es geht mir um dich. Jetzt erkläre ich dir auch, was ich für dich sein möchte und wie ich dich empfinde, wie ich dich sehe, was du mir bedeutest. Da steht, er, der auf dem Thron sitzt, also Jesus, ist für sie, für dich, wie ein Zelt oder wie ein Schirm, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Also er ist es. Ja? Er ist wie ein Zelt für dich. Es heißt nicht, er baut dir irgendein Zuhause, irgendein Zelt. Er sagt, ich bin es. Ich möchte dieses Zelt für dich sein. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne zelten geht. Ein Zelt ist Geborgenheit in der Wüste. Ja, eigentlich geht es da um Israel und Zelte standen. Das waren Nomaden, die sind umhergezogen. Und wenn da Zelt waren, dann war das Zuhause, dann war das Schutzraum in einer völlig lebensfeindlichen Umgebung. Und Jesus sagt, ich möchte so für dich sein. In dieser lebensfeindlichen Umgebung möchte ich Zelt für dich sein. Ich möchte Zuhause für dich sein. Und Zuhause ist, ich will bleiben. Ich will da wohnen, wo du bist. Ich möchte die Dinge tragen, die du trägst. Ich möchte mich mit den Anliegen beschäftigen, die dich beschäftigen. Ich möchte mich mit deinen Kindern beschäftigen. Ich möchte mich mit deinem Arbeitsplatz beschäftigen. Ich möchte da reingeben, gehen, wo du Schmerzen hast. Das möchte ich teilen. Das möchte ich als meins annehmen. Du bist Familie für mich. Das heißt, das Thronsaal, wenn du da auf ihn zukommst, ist es nicht einfach so ein amtliches Ding. Jesus sagt, ich bin dieses Zelt, dieser Raum vor dem Thron ist wie zu Hause für dich. Du darfst hier auf meinen Schoß hüpfen, obwohl ich da auf dem Thron sitze. Ja, du darfst Familienmitglied sein. Das darf was ganz Persönliches sein. Da geht es nicht um so ganz entfernte Dinge. Gott bietet seine Nähe an, er bietet sich an. Du darfst zu ihm kommen. In dem Vers geht es um Hunger und Durst. Das, was hier beschrieben wird, sind quasi zwei Seiten. Es gibt innerhalb des Zeltes, bei ihm. Innerhalb des Zeltes heißt in seiner Nähe, in ihm. Es gibt unzählige Bibelverse, wo Jesus sagt, ich will in dein Leben hinein. Du musst nichts für mich tun, ich möchte mit dir sein. Ich möchte in deinem Leben sein und du darfst in mir sein. Also das Zelt ist Jesus selbst, der Thronsaal ist Jesus selbst. Ja? Du darfst in ihm sein und außerhalb von ihm ist Hunger und Durst. Ja, das ist lebensfeindlich, das Mangel. Da bekommst du nicht, was deine Seele eigentlich braucht. Ich möchte ein bisschen harten Vers vorlesen, der in Jesaja 29, Vers 8 steht. Da wird ein bisschen beschrieben, diese Wüste, dieser Hunger und der Durst, da steht und es sagt Gott und es wird geschehen. Das heißt nicht, ich will das so, sondern wenn du nicht in mir bist, dann ist es so. Wie der Hungrige träumt, er esse und wenn er erwacht, ist sein Verlangen ungestillt. Oder wie der Durstige träumt, er trinke. Und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt. So wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Ja, das ist ein furchtbarer Zustand. Also wenn du nicht in Gott bist, dann hast du so eine Sehnsucht und die bleibt ungestillt. Dann hast du Hunger und Durst. Hunger und Durst ist immer ein Bild dafür, nicht in Gott zu sein. Nicht da, wo wir eigentlich hingehören. Nicht da, wo er sich verschenken kann, wo Leben ist, wo wir satt werden. Es gibt noch einen Vers, der das ein bisschen deutlicher erklärt. Das ist auch Jesaja 65, da steht, und das sagt Gott, als ich rief, das ist, was Gott tut. Er ruft nach uns, er gibt sich zu erkennen, er geht auf uns zu. Alles, was er tut, ist immer auf dich gerichtet. Als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, habt ihr nicht hören wollen, sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist und habt erwählt, was mir nicht gefiel. So spricht Gott der Herr, siehe, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt durstig sein. Siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber werdet beschämt werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken, ihr aber sollt vor Herzensleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern und so weiter. Ja, das ist ein furchtbarer Zustand und das ist die Bedrängnis, die ich am Anfang beschrieben habe. Und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, leben in diesem fürchterlichen Zustand und Gott beschreibt diesen Zustand als das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir da durch, weil wir sind in seiner Nähe und er möchte, dass wir jauchzen und dass wir Mut haben und dass wir frohlocken vor Freude. Das ist, was er uns schenken möchte und was er sich für diese Menschen wünscht. Der benennt die Situation dieser Leute und sagt nicht, ihr seid gestraft, weil ihr kommt nicht zu mir, sondern ich weiß, wie es dir geht, komm zu mir. Ja, komm, wenn es dir so geht. Ich will dich einfach beschenken und ich bin die Quelle. Davon haben wir vorhin auch schon gesungen. Er möchte uns nicht in diesem Zustand lassen. Und deswegen sagt er auch, das habe ich vorhin vorgelesen, wenn wir in seiner Nähe sind, nimmt er uns mit in seinem Triumphzug, damit andere in unserem Leben sehen, wie er ist. Also alles, was Gott möchte, ist die ganze Zeit, dass Menschen erkennen, wie er lebt, damit sie zu ihm kommen, damit sie nicht hungern und nicht dürsten. Das möchte er. Der letzte Vers, ich glaube, es ist schon der letzte in dem Text, da erklärt Jesus Johannes weiter, es geht wieder um das Lamm, um deutlich zu machen, ich bin für dich gestorben. Ich bin dieses Lamm, ich beuge mich unter alles, was dein Leben so austrocknet, was dir so Hunger macht. Ich beuge mich darunter, ich bin hier einladend, du kannst zu mir kommen. Er sagt, denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ja, er sagt, ich bin es, ich nehme das alles auf mich, ich habe das gesehen, ich sehe deinen Zustand. Und wenn du dich bedrängt fühlst, egal ob du schon bei mir bist oder mich noch nicht kennst, ich will dir so begegnen, ich will dir das schenken. Und das steht in der Mitte, ja. Wenn der Herrscher da ist und auf seinem Thron sitzt, führt er gerade seine Regierungsgeschäfte. Der ist nicht gerade irgendwo abwesend oder so. Jesus sagt, ich bin jetzt für dich ansprechbar. Ich herrsche jetzt. Ich sitze jetzt auf dem Thron und du kannst reden. Ich höre dir jetzt zu. Du kannst mir deine Anliegen geben und ich möchte mich darum kümmern. So bin ich Herrscher, weil ich bin Hirte. Und dieses Hirtenbild muss ich euch wahrscheinlich gar nicht erklären. Er möchte Fürsorge für dich. Er möchte, und es freut ihn, wenn er das darf, wenn er sich um dich kümmern darf, egal ob es um Geld geht oder um deine Gefühle oder um deine Beziehungen. Er möchte dich versorgen, er ist Hirte. Und er will dir Schritt für Schritt zeigen, wo es lang geht. So ist er. Er sagt, ich bin in der Mitte. Und jetzt zu dem Thronsaal, da gibt es wieder etliche Bibelverse, wo Gott sagt, der Thronsaal, der Thron ist in deinem Leben. Ich wohne da nicht mehr im Tempel und nicht nur noch dort könnt ihr mich anbeten. Wenn du jemand bist, der meine Liebe annimmt, dann ziehe ich in dein Leben ein und mach dein Leben zu meinem Thronsaal. Wenn du mich lässt, geh runter von dem Thron in deinem Leben, geh zur Seite und lass mich da sitzen. Und dann bin ich in der Mitte und dann möchte ich dich zu den Quellen führen. Da, wo echtes Leben ist, da, wo du aufgehst in dem, was du tust, da, wo du meine Hilfe siehst. Und wenn er sagt, er führt uns zu Quellen, die echtes Leben bringen, dann sagt er, ich werde dafür sorgen, dass du mir vertrauen kannst. Ich werde dir meine Liebe immer wieder zeigen, das möchte ich. Du darfst es mir einfach überlassen. Ich werde dich führen und dahin bringen, wo es dir wieder gut geht. Das ist meine Aufgabe und das mache ich richtig gern für dich. Du darfst mir das einfach hinlegen, hier in der Mitte, da wo du bist, da möchte ich sein, da bin ich. Und ich gehe auch nicht mehr weg, für immer steht da, ich bleibe. Und ich bringe dich zu dieser Quelle und wenn da steht und Gott wird alle ihre Tränen abwischen, dann ist das etwas, was jetzt geschieht. Er wird es Stück für Stück tun, weil in dem Moment, wo du Gott reinlässt in dein Leben und er den Thron besteigt in deinem Leben, beginnt für dich die Ewigkeit. Ewigkeit heißt einfach nur, da wird was vollkommen, da wird was richtig. Das ist das, was Gott möchte, dass du wieder bei ihm bist. Und da beginnt Ewigkeit, jetzt noch unsichtbar, aber spürbar und erfahrbar und dann irgendwann sichtbar für die ganze Welt. Aber Ewigkeit beginnt jetzt und das heißt, wenn du ihn reinlässt, wenn er dich zu diesen Quellen führt, dann wird er Stück für Stück trösten. Egal wie deine Geschichte aussieht oder deine Situation jetzt oder egal wovor du Angst hast, dann. Er wird reinkommen und Stück für Stück deine Tränen abwischen. Er will dich trösten. Ja? Also das, was er für dich sein möchte und was er tut, ist so viel tiefer, als wir uns vorstellen können. Und wir dürfen einfach nehmen. Und es macht ihn Freude, wenn du einfach nimmst. Du darfst nur kommen. Ich möchte mit einem Gebet aufhören, weil ich mit einem Gebet angefangen habe. Und das habe ich beim Predigtvorbereiten entdeckt. Ich finde es so schön. Es geht um ein Gebet, was Jesus betet. Und zwar ist es das Letzte, was er betet. Es ist tatsächlich der letzte Satz, den er betet, bevor er dann ans Kreuz geht, bevor er sich drunter stellt. Also er betet und dann geht er los. Und dann klärt er die ganze Weltgeschichte. Dann geht er da ans Kreuz, löst das Problem zwischen dir und Gott, geht ans Kreuz, löst das Problem mit deiner Schuld und mit deinem schlechten Gewissen. Er geht ans Kreuz, er stellt sich darunter und dann steht er auf. Ja? Bevor er darauf zugeht, bevor er bewusst sich drunter stellt, betet er einen Satz, es steht in Johannes 17. Wenn ihr mögt, lest zu Hause mal das Kapitel 17. Es ist wieder Johannes, der es erkennen darf. Jesus betet und das sagt er zu Gott. Ich habe ihnen, und er meint dich, deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun. Das ist es, was er tut. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Ja? Ich lese es noch einmal und du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, Gott, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Und dann geht er ans Kreuz. Du darfst es in Anspruch nehmen. Darum bete ich, aber darum betet er selbst. Er betet drum, damit, dass du seine Liebe verstehst. Und wenn Jesus um etwas bittet, ich glaube, Gott hört seine Gebete. Ja.